1000 Folgen Kontrafunk aktuell. Das ist heute unser großer Tag, den wir gemeinsam feiern wollen. 1000 Folgen, das funktioniert nur mit über 3000 Interviews. Über 3000 Mal haben unsere Redakteure zum Telefon gegriffen und mit Gästen Vorgespräche geführt. Ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Unsere Redakteure fragen viel mehr Gäste an, als dann zustande kommen. Das heißt, es sind weit über 10.000 Anfragen für Interviews gewesen. In dem Zusammenhang möchte ich Sie auf eine spezielle Funktion unserer Internetseite hinweisen. Wenn Sie unseren nächsten Gast googeln, kommen Sie mit dem Suchbegriff Kontrafunk auf unsere Homepage und dort finden Sie dann seine Auftritte bei uns. Ein Beispiel. Wir geben also bei Google Norbert Bolz Kontrafunk ein. Das bringt uns auf kontrafunk.radio. Und was sehen wir da? Norbert Bolz taucht dutzende Male auf, mit Vorträgen, in Kommentaren, in Interviews und als Gast in der Sonntagsrunde. Am 27. Juni 2022, in unserer ersten Sendewoche, war er bei uns in Kontrafunk aktuell. Darum freuen wir uns heute umso mehr, dass er wieder dabei ist. Wir begrüßen den Kommunikationswissenschaftler Professor Norbert Bolz.
Ja, seien Sie auch ganz herzlich gegrüßt. Danke für die Einladung zu diesem denkwürdigen Tag.
Sie sind also praktisch von Anfang an dabei. Warum haben Sie uns damals vertraut und uns Interviews gegeben?
Nun, das ist natürlich eine sehr persönliche Sache. Ich kannte Herrn Müller-Ulrich schon seit vielen Jahren, habe ihn immer schon sehr geschätzt als wirklich brillanten Journalisten. Und er war schon vor der Kontrafunkzeit eine Seltenheit, denn schon Jahre vorher hatte man es ja eigentlich mit dem Problem der Political Correctness und der Cancel Culture zu tun in den damaligen Monopolmedien. Und da war Müller-Ulrich schon immer ein heldenhafter Einzelkämpfer. Also das war gar nicht schwierig, dazu zu stimmen, mitzumachen, denn das ist wirklich ein rundum vertrauenswürdiger, großartiger Mann.
Und man muss sagen, er war es ja dann auch, der sich getraut hat, das anzustoßen. Das hing allerdings auch mit der Corona-Zeit zusammen. Also die Idee zum Kontrafunk kam ja auch in einer Zeit von Zertifikatspflichten, Impfpflichten und 2G. Welche Bedeutung hatte diese Corona-Zeit allgemein für die Medienlandschaft?
Es ist ja so und mittlerweile gar nicht mehr kontrovers, dass die ganze Corona-Politik nur durch eine unglaublich manipulative Medienberichterstattung durchgezogen werden konnte und dass Gegenstimmen nicht einfach nur marginalisiert wurden, sondern dämonisiert wurden. Das war ein enormer Anschub für alternative Medien insgesamt, also vor allen Dingen eben die sozialen Medien im Internet. Und das hat sicher vielfach den Anstoß gegeben, um da eigene Portale, eigene Kontramedien zu entwickeln. Dass das natürlich so professionell geschieht, wie das Herr Müller-Ulrich aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung im Radio geschafft hat, das ist natürlich nicht allen geglückt. Aber es gibt seither eine Fülle von kritischen Stimmen, die einen sehr effektiven Ausgleich zu der Propaganda in den klassischen Massenmedien bieten.
Wenn ich an diese Corona-Zeit denke, dann gibt es mehrere Aspekte, die die klassischen Medien auf eine Art und Weise berichtet haben. Also mir fallen jetzt mal spontan drei ein, die besonders drastisch sind. Also die Impfung ist sicher und wirkt bis zu 100%. Die Demonstranten gegen die Maßnahmen sind rechts oder sogar rechtsextrem. Und jeder, der mit einem positiven Test verstorben ist, ist ein Corona-Toter. Das wurde ganz lange so durchgezogen, zum Teil sogar bis zum Ende. Wie ist das passiert?
Ich meine, man muss ja immer bei diesen Dingen fragen, cui bono, wem nützt das? Und es nützt natürlich einer bestimmten autoritären Politik, die ja, wie mittlerweile auch klar geworden ist, die Corona-Politik als eine Art Blaupause verstehen möchte für zukünftiges autoritäres Herrschen überhaupt. Ich glaube, sogar der damalige Gesundheitsminister Lauterbach hat selbst diesen Ausdruck Blaupause benutzt, um zu sagen, so werden wir dann auch die großen Themen der Zukunft angehen, vor allen Dingen natürlich Klima- und Energiepolitik. Also mit der Vorstellung, ja, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir in unserem politischen Stil unterstützt werden von der Mehrheit der Bevölkerung und müssen deshalb eine Propagandamaschine anwerfen, die vor allen Dingen durch Angst die Bürger gefügig macht. Und das ist etwas, was, glaube ich, bei Corona zum ersten Mal allen deutlich geworden ist, um dann alle möglichen Maßnahmen zu rechtfertigen und durchzuziehen. Und das wiederum ist nur möglich geworden, und das war für mich das Erschütternde an der ganzen Sache, dass es dieser Politik eben gelungen ist, sowohl die klassischen Massenmedien, die ja eigentlich eine Korrekturfunktion und Kritikfunktion haben gegenüber der Regierung, als auch eine Fülle von Wissenschaftlern dazu gebracht haben, auf Linie zu gehen, also die Regierungslinie durchzuziehen in Form von Gefälligkeitsgutachten. Da sind ja einige Wissenschaftler und Mediziner vor allen Dingen geradezu zu Medienstars geworden und haben eine autoritäre Gesinnung entwickelt, die man solchen Leuten eigentlich gar nicht zugetraut hätte.
Mein Eindruck ist, dass damals einfach wirklich eine große Masse an kritischen Bürgern entstanden ist, die gesagt haben, Moment mal, wenn diese Corona-Story, so wie sie uns aufgetischt wird, nicht stimmt, dann gucke ich mir jetzt auch die anderen Stories an. Und dann denken sie sich, Moment mal, die Klima-Story stimmt ja irgendwie auch nicht. Und aus meiner Sicht stimmt die russische Angriffskrieg-Story so auch nicht. Und die Migrations-Story stimmt so auch nicht. Also würden Sie wirklich sagen, dass es genau diesen Effekt hatte, ein Katalysator, der alle in die Richtung gebracht hat, wir glauben denen gar nichts mehr?
Na, bei dem letzten Wort muss ich Ihnen leider Gottes widersprechen mit alle. Das ist nun wirklich nicht der Fall. Es gibt genug Tagesschaubewusstsein in Deutschland und das wird auch noch lange Zeit anhalten, das im Grunde wehrlos ist gegenüber dieser Propaganda. Aber Sie haben natürlich recht, dass es sehr viele mittlerweile sind, die zumindest Skepsis entwickelt haben. Man muss ja nicht gleich aktivistisch Anti-Regierungspositionen vertreten. Aber Skepsis ist natürlich unendlich heilsam für die ganze Gesellschaft, die sich das nicht mehr so ohne weiteres auftischen lässt. Es lässt sich natürlich auch sehr schwer beurteilen, inwieweit derartige Aufklärungsarbeit, wie sie die sozialen Medien geleistet haben und ausschließlich die sozialen Medien, inwieweit die eindringt in die Echokammer, wenn man so will, des Tagesschaubewusstseins, der Leute, die wirklich nur ARD und ZDF als Fenster in die Welt kennen. Da kann es natürlich sein, dass diese Leute noch jahrelang in ihrer Splendid Isolation der Information leben. Aber ich denke, jeder macht ja auch die Erfahrung, dass er in Gesprächen mit Nachbarn, mit Freunden, mit Verwandten plötzlich Argumente ins Spiel bringen kann, die einem normalen öffentlich-rechtlichen Bewusstsein gar nicht zugänglich waren und dass das hin und wieder tatsächlich gewisse Aufklärungseffekte hat. Also ich will nicht zu optimistisch sein, aber es gibt jetzt in der Tat eine massive, gut konsolidierte Gegenöffentlichkeit in den sozialen Medien und entsprechend auch eine große Anzahl von Menschen, die sich nicht mehr betäuben lassen von der Regierungspropaganda.
Wirken die neuen Medien auch auf die alten Medien? Also sitzen da wirklich bei ARD, ZDF, Privatmedien, sitzen da Redakteure und denken sich, oh mein, da habe ich ja was ganz anderes gehört beim Kontrafunk, vielleicht sollten wir selber über unsere Berichterstattung nachdenken?
Ja, das wäre wunderbar. Dafür gibt es leider Gottes ja gar kein Anzeichen. Ich meine, die Lebensgeschichte von Herrn Müller-Ulrich ist da ja das beste Beispiel. Wenn Sie genau diese Gefühle haben im öffentlich-rechtlichen System, dass da irgendetwas nicht stimmt, dass das nicht mehr Information, sondern immer mehr Propaganda ist, was da geliefert wird, dann müssen Sie diesen Laden verlassen. Das hat ja auch dieser Konstantin Schreiber sehr spektakulär gemacht, also auf eine höfliche, aber doch auch eindrucksvoll spektakuläre Weise. Und sicher gibt es da hin und wieder Leute innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems, die sagen, so geht's nicht weiter, ich muss da Konsequenzen ziehen. Aber dass das System selbst lernt, dass es eine Lernkurve innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems gibt, dafür gibt es meines Erachtens überhaupt keine Anzeichen. Mein Eindruck ist sogar der, dass seit der Corona-Berichterstattung und seit der damals sich formierenden Gegenöffentlichkeit in den sozialen Medien es sogar zu einer Polarisierung gekommen ist, die sicher beiden Seiten nicht gut tut, denn auch auf Seiten der Gegenöffentlichkeit gibt es natürlich viel überzogene Polemik. Aber gerade das öffentlich-rechtliche System ist immer extremer geworden in den letzten Jahren. Also früher war die Tagesschau wenigstens noch bemüht. Sie hatte natürlich ihre Schlagseite und man spürte, aus welcher Ecke die Redakteure kommen. Aber heute sind die 15 Minuten Tagesschau von den anderen Sendungen ganz zu schweigen. Im Grunde von A bis Z Regierungspropaganda.
Burkhard Müller-Ulrich hat es ja zu Beginn der Sendung gesagt, der Kontrafunk hat aktuell einen Umsatz pro Jahr von 2,7 Millionen. Das sind die Kosten. Das ist nicht wenig, aber wenn Sie mal überlegen, dass wir ankämpfen gegen die deutschen Öffentlich-Rechtlichen mit 8,5 oder 9 Milliarden, dann die Schweizer Öffentlich-Rechtlichen, die österreichischen Öffentlich-Rechtlichen, das ist eine unfassbare David-gegen-Goliath-Geschichte. Aber wir haben trotzdem das Gefühl, dass wir nicht chancenlos sind.
Nein, wir sind nicht chancenlos. Ich schließe mich in dieses Kollektiv ein, weil alles, was ich tue, im Grunde auf der Basis von sozialen Medien, also ich sehe darin auch meinen ganz persönlichen Kampf, wenn der Begriff Kampf für einen alten Mann wie mich nicht überzogen ist. Und wir sind keineswegs chancenlos. Es ist ja auch so, dass die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Systems immer mehr leidet, dass es immer mehr zu Korrosionseffekten kommt, selbstzerstörerische Aktionen. Das sind Leute, die eine Wagenburg-Mentalität ausgebildet haben. Und wir wissen ja aus Western oder ähnlichen Filmen, dass die Leute in einer Wagenburg meistens verzweifelt sind. Die Heftigkeit der Polemik, das Um-sich-Schlagen der Journalisten, die sich selbst als Aktivisten mittlerweile verstehen in den Öffentlich-Rechtlichen, das zeugt ja davon, dass sie spüren, die Fälle schwimmen ihnen davon. Sie leben im Grunde nur noch von der Trägheit ihres eigenen Publikums. Und was nun die Finanzierung betrifft, diese extrem asymmetrische Finanzierung, da würde ich sagen, müsste man auch nach wie vor konkret ansetzen. Nicht? Das wird ja zu Recht auch immer gefragt, ja, was sollen wir denn konkret machen? Ich meine, ein Punkt, wo wir wirklich konkret ansetzen können, ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es durch nichts mehr zu begründen ist, dass man die Menschen zwingt, diese Abgabe zu leisten, diese sogenannte Demokratieabgabe, die ja nichts anderes als eine Zwangsgebühr ist. Und wenn man da weiter ansetzt, immer wieder an die 18,36 Euro erinnert, dann, glaube ich, trifft man das öffentliche System an seiner empfindlichsten Stelle. Wenn das nämlich gekippt würde, würde das System sofort zusammenbrechen. Und da werden sie auch sofort wütend und erzeugen die absurdesten Legitimationsversuche. Also das wären so Punkte, wo man sagen könnte, kann jeder Einzelne etwas beitragen.
Eigentlich wollte ich heute auch noch mit Ihnen ein bisschen Selbstkritik üben oder uns auch in Frage stellen.
Nein, sparen wir uns am Geburtstag.
Das sparen wir uns heute. Deswegen habe ich noch am Ende was für unsere Genugtuung. Also am 24. November 2021 lief live bei ProSieben, wie sich die Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Obtenhövel in einen Impfbus gesetzt haben und sich dann zur Boosterkampagne da haben impfen lassen. Denselben Sender sollten mal alle unsere Zuhörer morgen einschalten, also ProSieben. Ab 15.15 Uhr laufen dort die Simpsons. Und zwar 5 Stunden hintereinander. Danach kommt Schlag den Star 8 Stunden am Stück. Dieser Sender hat von 12.30 Uhr mittags bis 4 Uhr in der Nacht nur 3 Sendungen. Und gleichzeitig entlassen die gerade hunderte Leute. Ne? Ich würde sagen, wir lehnen uns einfach zurück und genießen das Schauspiel und machen unsere Arbeit.
Sehr gut gesagt. Gutes Resümee.
Genauso machen wir es. Also Kontrafunk aktuell wird heute 1000. Das ist unsere Jubiläumsfolge. Und wir bedanken uns beim Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz.
Sehr gerne. Alles Gute weiterhin.